Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hey, hast du schon gesehen? In den sozialen Medien geht gerade die Meldung rum, dass die neue Regierung das Wahlrecht für Menschen, die über 80 Jahre alt sind, abschaffen will, um den demografischen Wandel auszugleichen.
Echt jetzt? Das klingt ziemlich diskriminierend und undemokratisch. Woher hast du das?
Ich habe das in den letzten Tagen auf mehreren Kanälen gesehen, auf Facebook und auch auf Threads. Überall teilen Leute das und regen sich darüber auf.
Hast du mal nach einer offiziellen Quelle gesucht?
Naja, es gab da Screenshots von einem angeblichen Gesetzesentwurf, aber ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das echt ist.
Klingt für mich nach einem klassischen Beispiel für Fake News.
Mist. Jetzt, wo du es sagst. Ich habe es direkt geglaubt. Aber woher soll man denn wissen, was echt ist und was nicht? Und damit hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode unseres Schutzraum-Podcasts. Gemeinsam möchten wir im Rahmen des diesjährigen Safer Internet Days in die Phänomene Fake News, Populismus und Verschwörungstheorien einsteigen und diese näher beleuchten. Der Safer Internet Day ist ein Aktionstag von der Europäischen Kommission und in Deutschland wird der Safer Internet Day durch ClickSafe, Nummer gegen Kummer, Jugendschutz.net und der Internetbeschwerdestelle umgesetzt. Viele Anlaufstellen bei Fragen, die wir vielleicht haben, und ganz wichtig ist die Nummer gegen Kummer, an die sich Kinder, Jugendliche und auch Eltern telefonisch wenden können. Sie lautet 116 111 und es arbeiten deutschlandweit ca. 2500 zum großen Teil ehrenamtliche Beraterinnen dort. Heute bin ich nicht alleine und ich freue mich, dass meine Kollegin Julia auch wieder dabei ist. Hallo Julia, schön, dass du dabei bist.
Hi Hanno und hallo an alle ZuhörerInnen. Ich freue mich, auch wieder dabei zu sein. Bevor wir inhaltlich starten, möchte ich nochmal kurz zurück zum Rollenspiel und auch die Brücke schlagen zur gerade stattgefundenen Bundestagswahl. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Bist du in den letzten Wochen, dann vor allem im Kontext des Wahlkampfes, über Desinformationen gestolpert?
Ja, gute Frage. Und sie passt natürlich auch gut in die aktuelle Zeit. Die Bundestagswahl ist gelaufen und in allen aktuellen Debatten begegneten mir relativ oft Desinformationen. Und ich habe den Eindruck, dass Äußerungen nicht faktenbasiert sind oder waren, vor allem wenn nur auf Fehler anderer hingewiesen wird, ohne eine logische oder inhaltliche Begründung zu liefern. Das passiert tatsächlich von verschiedenen Parteien. Dort werden oft Fakten genannt, die sich bei genauer Prüfung als falsch herausstellen. Ich finde das total unprofessionell und gefährlich und weil es das Vertrauen in die Politik untergräbt und dadurch unsere Demokratie zu Schaden kommen kann, wenn Wählerinnen und Wähler sich auf falsche Tatsachen eine Meinung bilden und mit diesem ungeprüften Wissen dann zur Wahlurne gehen. Das ist für mich ein echt großes Problem. Und in diesem Kontext zur Bundestagswahl sind wir dann auch schon mitten im Thema, denn alle, Eltern wie Kinder, haben einen nahezu unbeschränkten Zugang zum Internet und dessen Inhalte. Zum Einstieg möchten wir einen Blick auf ein paar Zahlen aus der JIM-Studie aus dem Jahr 2024 werfen. JIM steht für Jugend, Information und Medien und diese Studie kommt jährlich raus und ist vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Und dort steht, 60% aller Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren haben angegeben, innerhalb weniger Monate auf Fake News getroffen zu sein. Diese Ergebnisse können mit den Ergebnissen der PISA-Studie zur Informationskompetenz ins Verhältnis gebracht werden. Dort geben etwa die Hälfte der befragten SchülerInnen an, dass sie kleine bis viele Unsicherheiten bei der Beurteilung von Online-Informationen verspüren. Nach eigenen Einschätzungen haben sie also Schwierigkeiten, Informationen als falsche zu erkennen. In unseren Ausbildungseinheiten zur Medienpatenschaft, das sind Jugendliche an weiterführenden Schulen, die wir ausbilden, um jüngere Schülerinnen und Schüler an die Hand zu nehmen, haben wir auch beobachten können, dass es Jugendlichen nicht leicht fiel, Informationen und deren Quellen zu bewerten. So, und dann lass uns mal zur ersten Frage kommen, Julia. Was sind Fake News eigentlich überhaupt und warum ist es wichtig, Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern darüber aufzuklären?
Fangen wir bei der letzten Frage an. Die meisten Kinder, denen ich in unseren Workshops für Kids begegne, haben ihr erstes Smartphone bereits in der 4. Klasse bekommen oder erhalten es spätestens mit Eintritt in die 5. Klasse. Damit erhalten sie also schon sehr früh einen Zugang zu sozialen Medien, Blogs, Foren und anderen digitalen Räumen, die diesen jungen Menschen dann auch als Informationsquelle auch zu politischen Themen dienen. Und weil sie eben Zugang zu uneingeschränkten, auch nicht kindgerechten Inhalten haben, ist es wichtig, dass sie an politischer Meinungsbildung und Medienbildung teilnehmen. Komme ich jetzt zum Inhalt der sogenannten Medienbildung, die wir ja auch dann in unseren Workshops durchführen, zur Frage, was sind Fake News? Im ersten Schritt möchte ich vielleicht dazu kommen, was keine Fake News sind. Damit ist die Begriffsbestimmung dann im zweiten Schritt nochmal präziser. Keine Fake News sind zum Beispiel journalistische Fehler oder Clickbait, Satire oder Parodien, wie wir es dann vom Postillon, vom ZDF Magazin Royal oder Extra 3 kennen, und auch private Meinungsäußerungen, insofern sie nicht gegen geltendes Gesetz verstoßen, beispielsweise die Würde des Menschen verletzen, sind keine Fake News. Komme ich also nun dazu, zu erklären, was unter Fake News verstanden wird. Tamina Preuß, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Juristischen Fakultät an der Uni Würzburg, versteht unter Fake News dem Stil einer echten Nachricht angelehnt, gezielt in die Welt gesetzte Unwahrheiten, die sich meist über die sozialen Medien verbreiten. Im Deutschen wird der Begriff Falschinformationen genutzt. Das finde ich aber eigentlich eine falsche Übersetzung des Begriffs Fake News, weil es zu unpräzise ist. Es verschleiert oft die Intentionen, die mit Fake News einhergehen. Deswegen ist der Begriff Desinformation wesentlich besser in der deutschen Übersetzung. Also, wir können sagen, dass die Verbreitung von Fake News, ähnlich wie bei Nachrichten, in der Regel über Massenmedien stattfindet, insbesondere dem Internet. Dahingehend vor allem aber auch Webseiten, Blogs, Foren, soziale Medien. Dass sie dementsprechend auch an die breite Masse gerichtet sind, im Gegensatz zur privaten Lüge. Sie sind oder beinhalten falsche und irreführende Informationen und Tatsachenbehauptungen im Gewand echter Nachrichten. Sie verbreiten sich in Form von Texten, aber immer mehr auch in Form von Bildern, also Fotos und Videos. Da kommen wir ja im späteren Verlauf nochmal zu. Wichtig ist dahingehend auch nochmal, weil ich gerade auch schon von der Intention gesprochen habe, dass Fake News gezielte und bewusste mediale Verbreitung finden. Also hier wird wirklich eine Lüge bewusst und gezielt verbreitet und Ziel ist es oder Intention ist es, bestimmte Personengruppen zu schaden, also ein bestimmtes Bild zu erzeugen, bestimmte Handlungen anzuregen oder sogar den politischen Diskurs zu verschieben.
Okay. Das heißt also, es sind gezielte Desinformationen, die halt gestreut werden, um zu beeinflussen.
Genau, so kann man es auch kurz zusammenfassen.
Okay, und zur Präzisierung habe ich auch noch eine Frage. Was haben denn Verschwörungstheorien oder Populismus oder Deepfakes damit zu tun?
Genau, also Verschwörungstheorien sind erstmal ein Glaubenssystem, mit dem sich Menschen die Welt einfach erklären können. Es gibt ganz viele Verschwörungstheorien, die herrschen. Ich glaube, eine der bekanntesten sind zum Beispiel die Personen, die an eine flache Erde denken, also die Flat Earthers. Die haben die Theorie aufgestellt, dass die Erde keine Krümmung hat und selbst bei Versuchen, das zu beweisen.
Scheitern. Ja, es gibt sogar eine, das habe ich gesehen, irgendwann mal eine Flat Earth Convention in Amerika, die jährlich stattfindet.
Ja, genau. Und dann werden Messinstrumente aufgestellt und versucht, alles zu bemessen. Und irgendwie klappt das aber nicht, wenn man jedes Mal bei der Messung feststellt, dass die Erde doch eine Krümmung hat. Also irgendwie passt das nicht zusammen. Aber man ist so überzeugt davon, dass man recht hat mit seinem Glauben.
Das ist ja schon krass, das erlebt man ja in vielen politischen Debatten ja auch, dass Leute trotzdem Fakten, also wissenschaftliche Fakten, in Frage stellen, ne? Und es ist ja quasi bewiesen und fotografiert und allem drum und dran, zum Beispiel, dass die Erde rund ist. Und dass es da trotzdem Leute gibt, die sagen, nee, ist so nicht.
Ja, weil alle Beweise, die es dann gibt, als falsch dargestellt
Ja,
werden.
genau. Ja, aber das ist erschreckend.
Komplett. Das stellt die ganze Wissenschaft in Frage
Ja.
auch. Genau, jetzt vielleicht zum Link, warum oder was Fake News mit Verschwörungstheorien gemein haben. Also bestehende oder Fake News können bestehende Verschwörungserzählungen natürlich bedienen oder zur Entstehung auch neuer beitragen, aber nicht alle Fake News knüpfen an Verschwörungstheorien an. Das heißt, es gibt Unterschiede, was Fake News sind und Verschwörungstheorien, aber sie können halt auch zusammenlaufen. Dann zum Populismus. Auch da wird versucht, sich etwas einfach zu erklären. Um eine kurze Begriffserklärung zu geben, Gegenwärtige Phänomene oder ihre Zusammenhänge oder auch Ursachen werden unterkomplex dargestellt. Und hier ist wichtig, dass ein Feindbild aufgemacht wird von wir gegen die. Meistens ist das wir definiert als das Volk und dann die selbsternannte Gruppe ihrer VertreterInnen und die Elite. So, und Fake News dienen im Kontext von Populismus als Werkzeug. Also dafür, dieses Feindbild mit falschen Informationen zu untermauern und dahingehend dann auch Meinungen gegebenenfalls zu manipulieren. Und insbesondere in Zeiten von Wahlen ist Populismus natürlich von Bedeutung, von großer Bedeutung sogar. Jetzt hast du auch noch die Frage zu Deepfakes gestellt, die würde ich dir aber gern zurückgeben, weil du, Hanno, bist ja eigentlich der KI-Experte in unserem Team.
Okay, dann versuche ich das mal so kurz und klar zu erklären, was Deepfakes sind. Also Deepfakes sind quasi künstlich erzeugte oder manipulierte Medieninhalte, die mit Hilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, erstellt werden. Und sie basieren oft auf Deep Learning Technologien, um täuschend echte Bilder, Videos oder Audiodateien zu generieren. Und wie funktionieren die? Eine KI ist nur so gut wie ihre Daten, mit der sie gespeist worden ist. Und dann werden KIs eben auch algorithmisch trainiert. Die KI lernt also zum Beispiel ein Gesicht oder die Mimik oder die Stimme einer Person nachzubilden und dient dann eben zur Manipulation oder zur Erzeugung neuer Inhalte. Mit diesem Wissen kann die KI dann realistisch wirkende Inhalte erzeugen oder existierende Medien manipulieren. Es gibt unterschiedliche Arten von Deepfakes. Zum Beispiel Gesichtsaustausch, das nennt sich Face Swapping. Das Gesicht einer Person wird in einem Video durch das eines anderen Menschen ersetzt. Oder Gesichtssynthese, eine Person sagt oder tut Dinge, die sie in Wirklichkeit nie gemacht hat. Oder das Klonen von Stimmen, dann sprechen wir von Voice Deepfake. Da wird die Stimme einer Person imitiert und für Fake-Audio-Dateien eben genutzt. Und dann gibt es auch noch Text-Deepfakes, das sind KI-generierte Fake-Texte oder Chat-Verläufe. Das geht relativ einfach. Und wofür werden Deepfakes genutzt? Es gibt ein paar positive Anwendungen. Das haben wir gerade so in der Filmindustrie oder Spielindustrie, dass eben Spezialeffekte oder Schauspieler verjüngt werden. Dann wird es eingesetzt zur Bildung und Forschung. Zum Beispiel dort, dass man bestimmte neue Lerninhalte besser darstellen kann, dass sie also sozusagen künstlich erzeugt werden. Oder zum Beispiel auch bei virtuellen Assistenten, ne, durch Sprache oder durch Avatare oder ähnliches. Und es gibt halt eine große Gefährdung oder den großen Missbrauch und es gibt auch Gefahren bei Deepfakes. Und zwar eben das, was du angesprochen hast, Fake News und Manipulation. Also zum Beispiel, dass Politiker etwas sagen, was sie eigentlich nie gesagt haben. Dann Identitätsbetrug und Rufschädigung, Erpressung und Cyberkriminalität. Also das Feld ist groß, was da beackert werden kann und es ist halt auch sehr gefährlich. Also Fake News können somit auch negative Folgen haben, gesellschaftliche Polarisierung, Diskursverschiebung oder den Anstieg der Skepsis gegenüber seriösen Medien. Und deshalb wäre meine nächste Frage nun an dich. Welche präventiven Maßnahmen können Eltern ergreifen? Woran können wir Desinformationen erkennen? Und wie gehen wir am besten damit um?
Da gibt es 4 Schritte, um die Richtigkeit oder Falschheit einer Information zu überprüfen. Und dafür braucht es natürlich Zeit und auch ein bisschen Übung. Die 4 Schritte lauten einmal, die Quelle zu überprüfen, die Fakten zu überprüfen, Bild, also Foto oder Video zu überprüfen und die Aktualität. Vor ein paar Jahren, als KI noch nicht so trainiert war, hätte ich gesagt, dass das Bildüberprüfen sich von selbst ergibt. Mittlerweile ist es wieder ein großer Punkt, der mit überprüft werden muss, vor allem weil künstliche Intelligenz einfach immer krasser wird und immer echter wirkende Bilder generiert.
Oder auch, dass häufig auch Bilder verwendet werden, die in einem ganz anderen Kontext entstanden sind. Also zum Beispiel von Katastrophen oder Kriegen oder ähnliches, die halt wiederverwendet werden und in einen anderen Kontext dann auch wieder gebracht werden.
Genau. Das wäre einmal auf der Bilderseite. Die Aktualität geht dann quasi auch damit einher. Zum Beispiel, wie du schon meintest, zu überprüfen, ob ein Bild irgendwie schon Jahre alt ist und für eine neue Nachricht nochmal neu aufgelegt wird. Die, würde ich sagen, wichtigsten beiden Punkte sind aber die Quelle und die Fakten zu überprüfen. Einmal die Quelle, also sich zu fragen, wird eine Quelle erstmal angegeben? Ist meistens der Fall. Dann ist zu fragen, ist die Quelle überhaupt seriös? Das heißt, es gilt einzuordnen, in welchem Medium gerade die Nachricht veröffentlicht wurde. öffentlich-rechtliches Medium, ein Forum, ein privater Blog und dann auch weitergehend zu suchen, wer ist für diesen Blog verantwortlich, sind diese Journalisten ausgebildet und so weiter und so fort. Dann kommen wir von der Quelle aber auch zu den Fakten. Das heißt, es muss gelesen werden, was in der Nachricht überhaupt drin steht. Und das ist gar nicht immer so einfach. Deswegen ist auch da die Kombination oder die Verknüpfung von Quelle und Fakten so wichtig, weil sobald man weiß, auf was für einem Medium gerade man gerade der Nachricht liest, kann man auch die Fakten noch mal anders einordnen. Und teilweise muss man auf Nuancen in einzelnen Texten achten, um die Informationen sehr genau einordnen zu können.
Ja, und vielleicht kann man dazu auch nochmal schauen, wer zum Beispiel der Autor oder die Autorin eines bestimmten Berichtes und ob sie wirklich wissenschaftlich fundiert auf diesem Thema arbeiten, ob es mehrere Berichte oder Veröffentlichungen dann von dieser Person zu diesem Thema eben auch gibt, dass man da einfach wirklich tief in die Forschung einsteigen sollte. Das ist ja ein großes Kompetenzfeld auch im Bereich der Medienkompetenz, ne? Also Medien kritisch zu nutzen und zu hinterfragen und das bedarf einer großen Übung.
Genau, jetzt habe ich auch noch eine Frage an dich. Und zwar, gerade haben wir jetzt über Prävention beziehungsweise generell darüber geredet, wie Fakten einzuordnen sind. Welche Maßnahmen könnten denn Eltern ergreifen oder können Eltern ergreifen, wenn ihre Kinder mit Desinformationen konfrontiert werden, das also schon akut ist?
Ja, also Voraussetzung für eine Konfrontation ist natürlich, dass die Kinder ein eigenes Smartphone haben, beziehungsweise ein eigenes Gerät mit Zugang zum Internet. Außerdem, bei den meisten Kindern sind Kinder- und Jugendfilter nicht vorhanden oder Kindersuchmaschinen unbekannt. Also unter Kindersuchmaschinen verstehen wir zum Beispiel so etwas wie FragFin zum Beispiel. Das ist eine Kindersuchmaschine. Das ist halt wichtig zu wissen, gerade für Kinder bis zum 10., 11. Lebensjahr, dass dort diese Suchmaschinen genutzt werden können oder sollten, weil geprüfte, kindgerechte Inhalte angezeigt werden und nicht irgendetwas anderes. Und werden die Kinder konfrontiert, müssen sie erst einmal lernen, nicht jeder Information, die jemand, meistens sind es ja erwachsene Personen, ausspricht, einfach zu glauben. Die wichtigste Botschaft: setzt euch gemeinsam mit eurem Kind hin und überprüft die News gemeinsam. Also geht die Schritte der Überprüfung von Quelle, Autor, Faktum, Bild und Aktualität gemeinsam durch. Das sind einzelne Parameter, die man jedes Mal sozusagen anwenden kann. Und falls ihr selbst Hilfe braucht, und das ist auch kein Zeichen von Schwäche, gibt es verschiedene Angebote im Internet, wo ich bestimmte Sachen einfach auch auf Fakten oder auf Aktualität oder auch auf sozusagen Missbrauch prüfen kann. Und zwar für den Faktencheck, das empfehlen wir ganz klar, gibt es zum Beispiel das Korrektiv oder Mimikama, das ist eine Internetmissbrauchsstelle in Österreich und wird auch von etablierten Nachrichtenportalen genutzt und es gibt halt weitere Organisationen, die auch zum Teil staatlich da unterwegs sind, um genau gegen diesen Missbrauch eben vorzugehen. Und dann haben wir in Deutschland natürlich auch coole Plattformen, so etwas, was ich jetzt eben schon angesprochen hatte, die Nummer gegen Kummer. Und die haben halt auch ein großes Webportal, wo ich Falschinformationen zum Beispiel auch melden kann. Das gleiche gilt für jugendschutz.net und die ECO-Beschwerdestelle. So, und dann eben ganz klar, Übung macht den Meister. Das Erkennen von Fake News am Anfang ist vielleicht gar nicht so einfach. Dennoch hilft es uns auch immer wieder, Meinungen oder auch neue Theorien zu hinterfragen und dies zu prüfen. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder solche Artikel und Berichte auf Herz und Nieren untersuchen und das vielleicht sogar ja auch mit unseren Kindern gemeinsam, um zu sehen, ob sie dazu schon in der Lage sind. Das macht einmal sehr viel Spaß und ist auch sehr interessant, immer wieder bestimmte Sachen zu hinterfragen, zu explorieren und dann eben auch anzunehmen oder abzulehnen, je nachdem, wie das Ergebnis ist.
Und auch andersherum vielleicht. Manchmal haben die Kinder vielleicht auch schon ein bisschen mehr Ahnung und können uns Erwachsenen ein bisschen helfen.
Ja, ganz genau. Cool. Vielen Dank, liebe Julia, dass du uns so viele Informationen aufbereitet hast zum Thema Desinformation. Das ist so wichtig, gerade in der heutigen Zeit, gerade in diesem politischen Umfeld oder wo es auch um andere Aktionen gehen, die im Internet dargestellt werden, dass wir sicherer werden im Umgang mit diesen Informationen, besser einstufen können, wie wir damit umgehen und was wir dann eben dann daraus machen. Somit sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen. Julia, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und auch schön, dass ihr alle auch bis hierhin zugehört habt und wir freuen uns natürlich, dass ihr dabei wart und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und falls euch der Podcast gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne und ja, dann hören wir uns wieder. Alles, alles Gute und Julia, Dankeschön. Bis dahin.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.